Deutschlandfunk, kontrovers.
Bis zur Corona-Krise hat wohl kein anderes Ereignis Deutschland in den letzten Jahren so verändert wie die Ankunft von 100.000 Flüchtlingen. Wir schaffen das, hat Angela Merkel heute auf den Tag genau vor 5 Jahren gesagt. Doch ihr Umgang mit den Geflüchteten hat die Gesellschaft auch gespalten. Einer gelungenen Integration von sehr, sehr vielen stehen Vorwürfe gegenüber. Die Regierung habe einen Kontrollverlust zugelassen, die Bevölkerung überfordert und auch Kriminalität gefördert. Hat die Flüchtlingspolitik Rechtsradikalen derart auf Auftrieb verschafft, dass man jetzt sogar einen Bogen schlagen kann zu den Ausschreitungen am Wochenende vor dem Reichstagsgebäude. 5 Jahre, wir schaffen das. Merkels Flüchtlingspolitik, Erfolg oder Fiasko? Das ist heute unser Thema in den nächsten 1,5 Stunden. Mit Martin Zagatta im Studio und mit mir diskutieren Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen, Frau Amtsberg. Guten Morgen nach Berlin.
Schönen guten Morgen.
Ebenfalls aus Berlin ist uns der Demokratieforscher Professor Wolfgang Merkel zugeschaltet, Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Guten Morgen, Herr Merkel.
Guten Morgen in die Runde.
Und aus Mannheim ist Alexander Mitschmidt dabei, der Vorsitzende der Werteunion, ein Verein, dem vorwiegend Unionsmitglieder angehören, der den konservativen Markenkern der Union vertreten will und der die Politik der Kanzlerin insbesondere auch wegen der Flüchtlingskrise ablehnt, beziehungsweise sogar wegen der Flüchtlingskrise gegründet, gegründet wurde. Ihnen auch einen schönen guten Morgen, Herr Mitsch.
Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde.
Als Hörerin oder Hörer können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. Ich wiederhole nochmal. 00800 44644464. Schreiben Sie uns ansonsten eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, zur Frage 5 Jahre, wir schaffen das, Merkels Flüchtlingspolitik, Erfolg oder Fiasko.
Hier ist Frau Böhm aus Wriezen, aus dem Oderbruch, und ich sage, Frau Merkel hat wie ein Mensch gehandelt, der anderen Menschen helfen wollte, die in Not waren. Und das ist genau das Richtige, was man tun muss.
Fischer ist mein Name. Guten Morgen. Ich rufe aus Berlin an. Merkels Flüchtlingspolitik ist ein reines Fiasko. Damit hilft man den Menschen nicht, indem man die alle hierher holt. Und nun?
Ursula Voll aus Bad Honnef am Rhein. Wir haben es geschafft. Es war wunderbar, wie viele ehrenamtliche Kräfte sich engagiert haben. Und heutzutage sind alle unsere Flüchtlinge gut integriert.
Knut Schneider aus Köln. Ich halte Merkels Flüchtlingspolitik und die Flüchtlingspolitik in der Bundesrepublik Deutschland allgemein für ein Fiasko. Ich arbeite selbst in einem Problembezirk in Köln und sehe tagtäglich während meiner Arbeit, wie die Flüchtlinge hier integriert sind und wie sie sich in die deutsche Gesellschaft eingliedern, nämlich gar nicht.
Ja, Merwaspur aus dem Kreis Warendorf im Münsterland. Wenn ich an die Flüchtlingskrise zurückdenke, denke ich an eine Zeit, wo ich zum allerersten Mal richtig stolz war, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein.
Guten Tag, Steiner Stuttgart. Ja, wir schaffen das mit dem Steuergeld der Bürger.
Guten Morgen, hier spricht Gudrun Yildiz. Ich rufe aus Frankfurt an. Welchem Bürger wurde etwas weggenommen durch die Hilfe für Geflüchtete?
Guten Tag, Helga Thomas ist mein Name. Ich wohne in Frankfurt. Frau Merkel hat nicht gesagt, ich schaffe das, sondern wir schaffen das. Hätten wir alle mitgemacht, wie es am Anfang schien, wäre die heutige Eskalation der Gegner bestimmt ausgeblieben.
Borgenemann aus Dresden, schönen guten Morgen. Im Grunde genommen ist eine absolute Polarisierung in der Gesellschaft eingetreten. Es ist im Grunde genommen nur noch ein Gegeneinander und ein gegenseitiger Hass entstanden.
Höchst unterschiedliche Meinungen also unserer Hörerinnen und Hörer, die ersten, die sich heute Morgen zu Merkels Flüchtlingspolitik hier bei uns geäußert haben. Ein Thema, das ja vor allem 2 Fragen aufwirft. Zum einen, wie weit ist es gelungen, die knapp 2 Millionen Geflüchteten zu integrieren, die in den letzten Jahren in Deutschland angekommen sind? Und zum anderen, wie hat das unsere Gesellschaft verändert? Von einer absoluten Polarisierung hat da der letzte Hörer eben aus Dresden, kam der Anruf, glaube ich, gesprochen. Wolfgang Merkel, Professor Wolfgang Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin. Diese Eskalation am Reichstagsgebäude, am Parlament jetzt, als Demokratieforscher ist das ja ganz genau Ihr Thema. Sehen Sie da eine Folge, einen Zusammenhang, eine Folge dieser Polarisierung, die wir in Deutschland ja beobachten seit der Flüchtlingskrise?
Da gibt es in der Tat Verbindungen. Es gibt Verbindungen personeller Art, es gibt auch Verbindungen durch jene Gruppen, die wir 2015 gesehen haben, im Protest gegen die Koalitionspolitik in der Flüchtlingsfrage und heute, wenn sie gegen die Merkel-Regierung, so wird das ja verkürzt, protestieren. Ich würde sagen, dass ein Ausdruck einer Gruppe von Menschen, die Corona-Gegner, sicherlich bunter durchmischt, als das 2015 in der Flüchtlingsfrage war, eine Gruppe von Menschen, die sich nicht gehört fühlt. Nicht gehört fühlt von der etablierten Politik, nicht gehört fühlt von den Diskursen in den Medien. Das ist weder ihre Sprache, noch sind es die normativen Ziele und Verankerungen in den offiziellen Debatten. Und hier gibt es in der Tat eine Polarisierung, die mit 2015 zu tun hat. Mhm.
Luise Amtsberg von den Grünen, die ja sehr auf die Willkommenskultur orientiert sind, ihre Partei, sage ich mal, die Integration begrüßen von vielen Flüchtlingen, die das als gelungen wahrscheinlich auch bezeichnet. Wie sehen Sie das? Ist das eine Folge jetzt dieser Polarisierung auch, was wir am Reichstag am zurückliegenden Wochenende jetzt erlebt haben? Ist das eine negative Folge dieser Flüchtlingspolitik?
Also so einfach kann man es, glaube ich, nicht beantworten. Ja, dass es eine Polarisierung gegeben hat in unserer Gesellschaft, das ist offensichtlich gewesen. Wir reden immer von denen, die sich sozusagen antidemokratisch äußern und auch so agieren. Wir reden viel zu wenig von denen, einige Hörerinnen haben es heute angesprochen zum Glück, die sich aber extrem politisiert haben und wahnsinnig viel geleistet haben hier auch in den letzten Jahren und Verantwortung mitgetragen haben für unsere demokratische Gesellschaft. Aber ja, es hat eine Polarisierung stattgefunden, wie das bei allen Themen ist, die eben so wahnsinnig viel abverlangen von einer aufnehmenden Gesellschaft oder einer Gesellschaft, die eben wie derzeit eine so große Herausforderung wie die Bewältigung der Pandemie der gegenübersteht. Und dass es da großen Unmut geben kann mit der regierenden Politik. Das finde ich nicht überraschend. Was ich eher in den Vordergrund stellen würde, ist, warum das extrem Rechte, auch die gewaltvollen Übergriffe, warum das in diesem Maße passiert derzeit und was wir eigentlich politisch dagegen unternehmen. Und die Frage natürlich damit verbunden, was hat eigentlich sozusagen Politik auch falsch gemacht in der Kommunikation oder wo hat sie vielleicht auch weggeguckt? Und das sind eigentlich Fragen, die ich in dem Kontext viel lieber beantworten würde, als sozusagen nur über die Frage der Flüchtlingsaufnahme zu gehen, weil da ist es nach wie vor so, dass der Zuspruch aus der Bevölkerung für eine liberale Flüchtlingspolitik in Deutschland nach wie vor deutlich größer ist.
Mhm. Wo hat Politik weggeguckt oder die Menschen alleine gelassen? Alexander Mitsch, Vorsitzender der Werteunion. Ziehen Sie Parallelen zwischen dieser Situation 2015 und was daraus gefolgt ist, auch diese Rechtsradikalisierung der deutschen Gesellschaft, dieser Aufstieg beispielsweise der AfD, der dadurch befördert worden ist? Ziehen Sie da Parallelen oder sehen Sie da Parallelen zu den Ereignissen jetzt vom Wochenende in Berlin vor dem Reichstagsgebäude?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass die damals verfehlte Flüchtlingspolitik dafür gesorgt hat, dass die AfD, die ja eigentlich schon praktisch tot war damals im Sommer 2015, dass die jetzt wieder eine Renaissance erlebt hat mit der unangenehmen Folge, dass es die stärkste Oppositionspartei im Bundestag geworden ist und dass die in allen Landesparlamenten sitzen. Also das ist klare Konsequenz dieser damals verfehlten Politik. Aber man muss auch sagen, dass wir heute aufpassen müssen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen, den man damals gemacht hat, dass man nämlich berechtigte Bedenken gegen die Politik, damals gegen die unkontrollierte Masseneinwanderung und heute gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, dass wir berechtigte Bedenken dagegen nicht pauschal stigmatisieren und ablehnen. Das heißt, wenn jetzt einige wenige Rechtsextreme da die Schlagzeilen machen, dann darf man nicht den Fehler machen, all die tausenden Menschen, die friedlich demonstriert haben und die berechtigte Anliegen haben, hier in einen Topf mit denen zu werfen. Denn das führt dann wieder dazu, dass diese Menschen sich nicht gehört fühlen und dass diese Menschen das Gefühl haben, es ist alternativlos, was die Regierung gerade tut. Die ziehen sich zurück, sie radikalisieren sich und das führt dann genau wieder zu den Problemen, die ich am Anfang geschildert habe. Deshalb plädiere ich sehr dafür, dass wir sachlich diskutieren und dass wir sehr wohl unterscheiden, ob es da kleine, verrückte Gruppen und Linksextreme oder Rechtsextreme sind, die da Gewalt ausüben, oder ob wir hier über eine große Menge von Menschen reden, die vielleicht auch berechtigte Anliegen haben.
Und mit Frau Schwalm aus Marburg haben wir die erste Hörerin jetzt, die sich live in die Sendung einschaltet, die uns angerufen hat. Guten Morgen, Frau Schwalm.
Einen schönen guten Morgen. Danke, dass Sie mich gleich dran nehmen.
Ja, wir wollen es ja mit Hörern und Hörerinnen gestalten, diese Sendung. Ihr Anliegen?
Also ich muss sagen, dass der Augenblick, wo Frau Merkel sagte, wir schaffen das, einer meiner glücklichsten Momente in diesem Land war. Ich kann das nur bekräftigen und ich finde auch, dass diese Politik nicht fehlgeschlagen ist. Ungefähr 50% der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, sind inzwischen in Ausbildung und Arbeit. Und wenn die Hörerin aus Frankfurt hat das vorhin auch bemerkt, wenn viele mithelfen, auch dabei bleiben, dann kann das auch nur gelingen. Und wo ist eigentlich die Alternative, dass man Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt? Das kann nicht sein. Ich lebe hier in Marburg. Wir haben hier eine wunderbare Initiative, 200 nach Marburg. Wir haben zwei Stadtverordnetenbeschlüsse, dass Marburg aufnehmen kann. Und wir kämpfen nach wie vor dafür, dass wir in Hessen das Landesaufnahmeprogramm der hessischen Landesregierung nicht nur auf dem Papier bestehen bleibt, sondern umgesetzt wird. Ich kann nur dafür plädieren, Menschen zu helfen. Schauen Sie mal nach Moria. Soll das wirklich Europa sein? Und immer nur auf eine europäische Lösung zu warten, ist nach meinem Empfinden eine Ausrede par excellence. Es muss eine europäische Einigung geben, das finde ich auch. Aber in der Zwischenzeit kann man die Menschen nicht verrotten lassen. Das ist nämlich genau das, was in diesen griechischen Lagern passiert. Und wenn Berlin sagt, wir können 300 nehmen, warum darf das Berlin nicht? Wenn Thüringen sagt, wir nehmen auf, ganz viele Städte, die sich als sicherer Hafen erklärt haben, können aufnehmen. Und ich plädiere ganz stark dafür, dass man das auch tut.
Mhm. Danke für diesen Spruch, beziehungsweise danke für diese Position, die Sie hier eingebracht haben. Ich will es gleich mal weitergeben an Herrn Mitsch, weil Sie sind in unserer Runde, Herr Mitsch von der Werteunion. Sie sind ja in der Runde wahrscheinlich derjenige, der Flüchtlingspolitik von Frau Merkel am kritischsten gegenübersteht. Viele Hörer haben uns das vorhin auch gesagt, das haben wir in der Collage in unserem Zusammenschnitt gehört, dass die Integration doch ganz gut geklappt hat. Frau Schwalm sagt jetzt auch, fast 50% der Flüchtlinge sind in Lohn und Brot gekommen, also haben in irgendeine Form von Arbeit gefunden. Das ist doch schon gewaltig viel. Herr Mitsch, warum halten Sie trotzdem daran fest, die Flüchtlingspolitik so als Fehlschlag zu bezeichnen? Und gehören Sie damit nicht auch zu dieser Minderheit, die Sie vorhin kritisiert haben?
Also die Bilanz dieser unkontrollierten Masseneinwanderung ist ja nicht eindeutig. Auf der einen Seite hat Deutschland tatsächlich sehr humanitär gehandelt, hat auch viel geleistet. Und es gibt ja auch wirklich viele Beispiele für eine gelungene und bewundernswerte Integration. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir die Kehrseite der Medaille. Das heißt, wir haben beispielsweise mindestens mal 15 Milliarden Euro pro Jahr alleine beim Bund bezahlt für diese Integrationsleistung. Wir haben seit 2016 ungefähr 87 Millionen Euro dafür ausgegeben. Und wenn ich mir dann anschaue, wir haben etwa 1,8 Millionen, vielleicht sogar 2 Millionen Menschen, die eben als Schutzsuchende mittlerweile hier in Deutschland leben. Das ist schon eine ganz gewaltige Zahl. Davon sind etwa 270.000, die derzeit weder Anrecht haben auf Asyl noch als Flüchtlinge gelten. Das sind die anderen Seiten, die wir sehen. Wir haben Probleme mit überdurchschnittlicher Kriminalität und Parallelgesellschaften. Wir haben das Problem, dass beispielsweise jeder siebte Hartz-IV-Empfänger Asylbewerber ist. Das heißt, es ist nicht so, dass all diese Integrationserfolge spurlos an der deutschen Bevölkerung vorbeigegangen sind, an der deutschen Gesellschaft. Und deshalb ist es eben so, dass wir die Einwanderung, die nach wie vor weitgehend unkontrolliert erfolgt und auch juristisch umstritten ist, dass wir die kritisieren.
Na, mittlerweile findet sie ja kaum noch statt, also.
Naja, das würde ich so nicht sagen. Wir haben immer noch um die 150 bis 200.000 Menschen, die neu dazukommen jedes Jahr. Dann können Sie teilweise noch den Familiennachzug dazu rechnen. Das ist immerhin noch eine Großstadt, die jedes Jahr dazukommt. Also zu den 2 Millionen, die ohnehin seit 2015 gekommen sind, sind es pro Jahr noch 150 bis 200.000. Das ist eine ganz gewaltige Menge.
Herr Sakata, kann ich da noch was hinzufügen Frage von Frau Schwan?
Herr Merkel, gerne. Ja, ich hätte Sie jetzt ohnehin gefragt. Ja, gerne.
Gut, zunächst, die Arbeitsmarktziffern sind nicht ganz so eindeutig. 50% sind in Ausbildung bzw. im Arbeitsmarkt. Schaut man etwas tiefer, sieht man, dass Frauen sehr viel geringer in den Arbeitsmarkt integriert sind oder zunächst Beschäftigung gefunden haben als Männer. Ein großes Problem, insbesondere in diesem Kulturkreis. Wir kennen nur das normative Ziel der Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt, wird möglicherweise hier eine Vorentscheidung getroffen gegen Frauen. Ein wichtigerer Punkt ist von Frau Schwalm, wo ist eigentlich die Alternative gewesen zu der Politik der Koalition und zur Politik der Kanzlerin Merkel? Die gibt es tatsächlich und die wird längst und wurde diskutiert zu diesem Zeitpunkt. Ganz kurz, der Oxford-Ökonom, eher ein Linker, Paul Collier, hat mit der Überschrift »Merkel rettet die Falschen« kritisiert, dass ein Sog entstanden ist, quasi eine Einladung an Migranten, an Flüchtlinge zu kommen. Und hier muss man ganz offen sagen, dass das tatsächlich auch Menschenleben gekostet hat in den schwierigen Passagen über das Mittelmeer, die geflüchtet sind, die sie von Schleppern haben dorthin ziehen lassen. Also hier gibt es durchaus ein Problem, das wir nicht unterschätzen dürfen. Es sind natürlich ein bestimmter Ausschnitt der Population aus Afrika und dem Nahen Osten gekommen, junge Männer. Auch das ist ein Problem sicherlich bei der Integration. Mit dem Geld, und damit schließe ich, mit dem Geld, das wir wichtigerweise jetzt aufbringen müssen, und ich sehe da kein Problem für ein so reiches Land wie Deutschland, mit dem Geld hätte man sicherlich in den Herkunftsländern die Ursachen viel effektiver bekämpfen müssen und können, als dies jetzt mit der Aufnahme der Flüchtlinge in Deutschland geschehen ist.
Eine ganze Reihe von Themen, die Sie da ansprechen. Luise Amtsberg von den Grünen, Sie haben sich zu Wort gemeldet, aber vielleicht doch mit der Frage, die ich stellen möchte. Herr Merkel hat gerade gesagt, Frauen werden benachteiligt, also geflüchtete Frauen werden benachteiligt von unserer Politik hier in Deutschland. Und Merkel habe da einen Sog erzeugt oder die Bundesregierung mit ihrer Politik, man rette die Falschen.
Ja, also ich kann ganz galant hier die Gegenposition zu beiden Herren einnehmen und trotzdem Ihre Frage beantworten, Herr Zagatta.
Prima.
Ich verspreche es. Aber ich muss ein Stück vorher ansetzen, weil also das eine ist ja sozusagen die Frage, also wir nehmen Menschen auf, ja, und dann fragen wir uns, wie können wir diese Menschen integrieren, ja. Und was mir aufgefallen ist 2015, 16, ach eigentlich bis heute, ist, dass man einerseits ein Bekenntnis zur Aufnahme hatte, also grundsätzlich auch durch die Bevölkerung getragen und was wir Grünen natürlich auch immer sehr unterstützt haben. Wir haben aber auch immer gesagt, ein System erfährt natürlich seine Belastungsgrenzen, wenn man sie nicht ausbaut und anpasst auf das, was auf einen zukommt. Und da möchte ich einen Punkt sagen, der mir wichtig ist. Es wurde zu lange nicht gesehen oder einfach nicht eingeräumt und hier auch politisch bewegt, dass die Zahlen steigen, dass wir Krisen- und Kriegssituationen haben, die ein ganz klares Bild davon gezeichnet haben. Vielleicht nicht 1,7 Millionen oder 1 Million Menschen, aber dass die Zahlen steigen. Es wurde sich nicht darauf vorbereitet. Das Zweite ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo man dann wusste, wie viele Menschen kommen, trotzdem, und deshalb ist es auch sehr schön, dass wir Herrn Mitsch hier haben, trotzdem sozusagen im konkreten Handeln dann diese Aufnahmebereitschaft torpediert. Und das ist etwas, was wir Grüne immer kritisiert haben. Auf der einen Seite aufnehmen, auf der anderen Seite nicht die Kapazitäten für Integration ausbauen. Wir hatten Asylpaket 1 und 2, die sicheren Herkunftsstaaten, alles Maßnahmen, die Menschen ja daran akut hindern, den Weg einfach in den Arbeitsmarkt zu finden oder in eine Ausbildung oder auch ins Bildungssystem. Und diese Situation, die hing natürlich damit zusammen, dass ein großer Teil der CDU-CSU-Fraktion ja selbst nicht mit Merkel einverstanden war und darüber ein Riesenstreit angefangen hat, der ja die politische Landschaft und die Handlungsfähigkeit wirklich gelähmt hat. So, und deshalb ist mir wichtig, wenn wir jetzt über dieses Thema reden, nicht zu sagen, die damals verfehlte oder die unkontrollierte Masseneinwanderung oder die verfehlte Flüchtlingspolitik hat jetzt heute den Rechtsextremismus stark gemacht. Den gab es auch vorher schon. Er zeigt sich vielleicht anders. Aber was es gemacht hat, ist, dass wir vielen Menschen die Möglichkeit genommen haben, gut und selbstbestimmt hier in den Arbeitsmarkt und ins Bildungssystem zu finden. Da müssen wir jetzt wirklich drüber reden, was kann man da eigentlich verbessern. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung spricht ja auch von der Hälfte, die in Arbeit sind mittlerweile. Es ist richtig, Frauen haben es da auch nach wie vor schwieriger. Warum? Weil man bei den Integrations- und Sprachkursen nicht darauf achtet, dass es eine Kinderbetreuung gibt. Weil viele Geflüchtete nicht mobil genug sind, um in die Sprachkurse zu kommen. Und weil es schlichtweg zu wenig Sprach- und Integrationskurse gibt und man ganze Gruppen ausschließt. Mhm. So, das muss man einfach einmal dann in einen Zusammenhang rücken. Und nur jetzt auf Herrn Professor Merkel noch geantwortet. Ja, vielleicht sind eine Zeit lang überwiegend junge Männer gekommen, aber das hat natürlich auch mit den Situationen in den Herkunftsländern zu tun. Es sind natürlich, ja, wenn man keine legale Zuwanderung betreibt oder keine legalen Wege schafft für Geflüchtete, dann passiert eben, dass sich Menschen auf dem Weg über das Mittelmeer machen und da gehen die Stärksten und nicht Frauen mit Kindern, hatten wir aber auch im Übrigen. Und wenn der Familiennachzug vollumfänglich gewährleistet würde, dann hätten wir vielleicht auch eine andere Situation in Deutschland. Mhm. Aber auch das torpediert die Große Koalition.
Herr Mitsch, wir haben nur noch eine Minute bis zu den Nachrichten. Muss sich die Union diesen Schuh anziehen? Sie waren ja in dieser Debatte auch beteiligt. War es auch die Zerstrittenheit der Union, diese Debatten um Rechtsstaatlichkeit, um Obergrenzen, die Flüchtlingspolitik, die eine vernünftige Flüchtlingspolitik behindert haben?
Nein, im Gegenteil. Es wurde ja versucht, diesen staatlichen Kontrollverlust, der sich im Jahr 2015 gezeigt hat, den wieder ordentlich in den Griff zu bekommen, damit der Rechtsstaat auch wieder seine Geltung bekommt und damit eben eine Situation geschaffen wird, die auch für den deutschen Staat überhaupt noch tragbar ist. Man muss sich mal vorstellen, wenn da im Jahr 2015 eine Million Menschen unkontrolliert und ungesteuert nach Deutschland kommen, dann ist das eine riesige Belastung. Und ich hatte ja ausgeführt, wie viel Geld der Staat in die Hand genommen hat, allein der Bund, 87 Milliarden Euro, um die Integration voranzubringen. Ich glaube aber, dass es schlichtweg illusorisch ist zu glauben, dass wir in Deutschland einfach nur genügend Flüchtlinge aufnehmen müssen oder Migranten aufnehmen müssen und dann würde das schon von alleine funktionieren. Dem ist eben nicht so. Wir müssen anerkennen, dass ein Land nur eine gewisse Integrationskraft hat und wenn es zu viele werden, dann funktioniert das nicht mehr.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Kontrovers. Heute unsere Diskussion zum Thema 5 Jahre. Wir schaffen das. Merkels Flüchtlingspolitik. Erfolg oder Fiasko? Fünf Jahre, wir schaffen das, Merkels Flüchtlingspolitik, Erfolg oder Fiasko, das ist heute unser Thema in Kontrovers. 45% der deutschen Bevölkerung, einer jüngsten Umfrage zufolge jedenfalls, sind der Meinung, die Integration der Geflüchteten sei gelungen. 43, also fast genauso viele, sagen nein, das sei nicht gelungen. Dieser Zwiespalt zeigt sich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich zitiere mal aus 2 Mails, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die man uns heute geschrieben hat. Ich habe die Zeit sehr positiv erlebt. Deutschland hat in einer schwierigen Zeit mit der Aufnahme so vieler Flüchtlinge der Welt ein freundliches Gesicht gezeigt. Gerade Deutschland, immer noch für viele in der Welt in erster Linie mit dem Holocaust verbunden, hat sich durch Menschlichkeit hervorgetan. Aus meiner Sicht war dies eine erfolgreiche Werbekampagne für Deutschland. So eine Mail, gegenteilig, dann ist zu lesen: Merkels Einwanderungspolitik ist eine Katastrophe für ganz Europa. Die Gewalt gegenüber Frauen, die Angst, das Unsicherheitsgefühl hat massiv zugenommen. Das Sozialsystem ist überlastet. Mit dem Zuzug vieler muslimischer Menschen entsteht eine Parallelgesellschaft, die über kurz oder lang zu gesellschaftlichen Unruhen in Europa führen wird. Unsere Kinder und Enkelkinder werden darunter zu leiden haben, befürchte ich. Soweit diese Mail. Und dann wollen wir hören, was uns Herr Ollwein zu sagen hat aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ollwein ist mein Name.
Herr Ollwein, guten Morgen.
Ja, zuerst möchte ich mal anmerken zu diesem Spruch von unserer Bundeskanzlerin, wir schaffen das. Ja, sie hat die Probleme mitgeschaffen, aber sie hat nicht einen in ihr Haus aufgenommen, hat keinen was zu trinken gegeben oder eine Decke gegeben. Was hat sie denn geschaffen?
Wäre ein bisschen schwierig für die Bundeskanzlerin, die ist ja ständig unterwegs.
Ja, nee, aber sie sagt, wir schaffen das. Mhm. Dann gehört sie doch mit dazu. Was hat sie denn geschaffen? Sie hat die Souveränität unseres Landes aufgegeben. Unkontrolliert, massenhaft ist hier eingewandert worden. Und über die Folgen dessen, dieser massenhaften Einwanderung, sind die wenigsten sich im Klaren. Es gibt ja jetzt schon, braucht man nur nach Berlin schauen, wo da Clans Stadtgebiete regieren, wo ein Polizist sich nicht reintraut, wo, wenn sie geballt auftreten, dann sind sie nicht mehr tolerant, dann sind sie unintolerant. Und das mag ja im ländlichen Raum noch funktionieren, wo es nicht so viele Migranten oder Einwanderer gekommen sind. Aber die meisten wollen doch in den Städten. Und Integration, ja, die kostet viel Geld. Hätte Frau Merkel 2015 nicht die Flüchtlingshilfen gekürzt an der UNO um 500 Millionen, ja, dann war nichts mehr zu essen oder nur noch die Hälfte in Jordanien. Libanon hat mehr aufgenommen als Deutschland im Vergleich zur Bevölkerungszahl. Dort hätten wir helfen müssen. Dort hätten wir Gelder zusätzlich reingeben müssen. Dort die Ursachen bekämpfen. Und wenn ich durch meine Heimatstadt Parchim laufe, ich sehe jede Menge junge Männer arabischer Herkunft und anderer Herkunft. Aber zu uns sind nicht die gekommen, die Hilfe brauchen, sondern die stark waren, die sich das leisten konnten, die teuren Schlepper zu bezahlen. Und ich mag gar nicht an meine Kinder denken. Ich bin zwar noch nicht Opa, aber irgendwann werde ich auch mal Opa sein. Mhm. Mir tun meine Enkelkinder unendlich leid.
Herr Ölwein, danke für Ihren Anruf. Ich gebe es vielleicht dann doch an Frau Amtsberg weiter von den Grünen. Frau Amtsberg, diese Meinung, die wir von Herrn Ölwein gehört haben, die vertreten ja auch viele in der Gesellschaft. Wie gehen Sie damit um? Kann man das so von der Hand weisen?
Also umgehen tue ich damit, indem ich das natürlich diskutiere. Ich finde es auch vollkommen legitim, hier kritisch zu sein, ja, und auch politische Maßnahmen zu hinterfragen. Ich bin grundsätzlich dagegen zu pauschalisieren, ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, weil uns das an der Stelle nicht weiterhilft. Ich könnte jetzt natürlich eingehen auf verschiedenste Sachen, ja, dass es Clans nicht erst seit 2015 gibt und so weiter und so fort. Aber was mir vielleicht wichtig ist, ist an der Stelle zu versuchen, das Positive nach vorne zu stellen und Herrn Ölwein damit zu überzeugen. Denn ich glaube, dass ihn seine Enkelkinder nicht leid tun müssen, sondern dass wir sehr viel dafür unternehmen müssen, dass wir mehr Zuwanderung nach Deutschland auch bekommen, allein wegen des demografischen Wandels, wegen der Situation rund um das ganze Thema Fachkräfte. Aber, und das finde ich, ist auch ein legitimer Anspruch von allen, die kritisch auf die Flüchtlingspolitik gucken, es muss dann eben auch ambitioniert, engagiert und gut gemacht werden. Und deshalb finde ich auch das Argument mit dem Geld, das in die Flüchtlingsaufnahme gesteckt wird, mal abseits davon, dass es um Menschen geht, denen man hilft, aus Kriegs- und Krisengebieten zu fliehen und das Geld da eh keine so zentrale Rolle einnehmen sollte, sondern man eher gucken sollte, wo investiert man Geld, damit Menschen dann hier auch dauerhaft gleichberechtigt leben können und ihren Beitrag auch zu unserem Gemeinwesen mit geben können. Und das ist doch die entscheidende Frage. Was läuft da eigentlich falsch in der Integrationspolitik? Wo braucht es noch mehr? Und das Fernziel muss doch sein, dass wir in einem Land leben, in dem der demografische Wandel nicht so einschlägt, dass wir unsere wirtschaftliche Kraft, die wir derzeit haben, nicht halten können. Weil dann würde ich Herrn Ölwein recht geben. Dann würde ich mir auch Sorgen um seine Enkelkinder machen. Aber ich glaube, wir haben eine gute Chance hier, eine gute Politik zu machen und das auch zu verhindern.
Demografischer Wandel, ein Thema, dem wir uns sicher noch zuwenden in dieser Sendung. Herr Professor Merkel, Sie haben sich als Demokratieforscher mit beschäftigt. Greifen wir noch den einen Punkt heraus, weil auch viele unserer Zuschriften, die uns Hörer da oder Hörerinnen zukommen lassen, darauf abzielen. Die gestiegene Kriminalität. Geht die nicht schon wieder zurück? Pendelt sich das nicht wieder ein? Was sagen Sie als Demokratieforscher?
Naja, Kriminalitätsstatistiken in diesem Land sind hochproblematisch. Es ist nicht klar, mit welchen Begriffen sie etwa operieren, wenn es heißt, Menschen mit Migrationshintergrund, welche Migration, wie lange sind sie hier und so weiter. Was wir wissen aus der Statistik relativ gesichert ist, dass es unter den Eingewanderten oder unter den Geflüchteten tatsächlich eine höhere Kriminalitätsrate gibt. Aber da sagen uns auch kenntnisreiche Statistiker, das hat mehr mit der Altersstruktur und der Geschlechtsstruktur der Zugewanderten zu tun, nämlich junge Männer. Und das sind jene Gruppen auch in der hier ansässigen Bevölkerung, wo wir höhere Kriminalität finden. Ich hätte gern noch einen anderen Punkt, den Herr Ölwein angesprochen hat. Ich teile überhaupt nicht dieses düstere Szenario, unsere Enkel tun uns leid für eine Gesellschaft, die sich verändert. Natürlich verändern sich Gesellschaften in einer hochvernetzten Welt. Wir können uns nicht abschließen. Das heißt nicht, dass ich die Politik damals 2015 für besonders klug gehalten habe. Wir dürfen uns aber, und das geht an Frau Amtsberg, wir dürfen uns aber auch keine Illusionen machen, dass mit Politik alles zu meistern ist. Zu glauben, dass die Gesellschaften oder unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert eine integrierte Gesellschaft sein wird wie im 20. Jahrhundert, ist völlig illusionär. Wir werden Spaltungslinien in der Gesellschaft haben zwischen unterschiedlichen Ethnien, unterschiedlichen Religionen, Schichten, Klassen, Geschlechter, wie wir die Debatten heute sehen. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir sollten nicht glauben, dass das alles voll integrierbar ist. Es ist viel gewonnen, wenn wir mit Toleranz auf die anderen blicken, wenn wir lernen, mit dem anderen und den anderen gemeinsam auskömmlich zu leben. Aber immer wie eine Monstranz vor sich herzutragen, wir müssen einfach nur mehr Sprachkurse, mehr Kinderbetreuung, mehr Bildung. Wir wissen, dass Deutschland im internationalen Vergleich keine Gesellschaft ist, die besonders gut ist bei der Integration. Und das sehen wir zum Teil bei der dritten Generation der türkischen Immigranten und Einwanderer in unserem Land. Also mehr Realismus und dann sehen wir, wie wir doch eine gute Gesellschaft trotzdem bauen können.
Mehr Realismus und mehr Toleranz und die Frage, für was die Werteunion steht, das sind, glaube ich, Fragen, die Herrn Bauer beschäftigen. So zumindest sehe ich das jetzt hier gerade auf meinem Computer. Herr Bauer aus Frankfurt, guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Ja, grüße Sie.
Ja. Soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Mhm. Ja, die eigentliche Frage ist doch, was die Alternative gewesen wäre. Weil bis jetzt habe ich noch nie eine vernünftige, wirkliche Alternative gehört, die nicht in den Tod von unzähligen Menschen geendet hat. Deswegen widerspreche ich auch Ihrem Studiogast mit diesem Sogeffekt. Das ist dann wieder, wir teilen dann die Menschen auf, die vor oder hinter dem Mittelmeer sterben, weil kein Mensch riskiert doch sein Leben, weil die Chance durchzukommen doch relativ klein ist, wenn es ihm nicht wirklich schlecht geht. Das ist doch eigentlich purer Wohlstandschauvinismus, den wir hier betreiben, aus einer alten westlichen Welt, wo es einigen Millionen, 100 Millionen auf der Welt gibt und der Rest schon immer in Armut gelebt hat und man diesen Wohlstand, den wir hier haben, mit dem Rest der Welt nicht teilen möchte.
Herr Bauer, gibt es die Möglichkeit, dass Sie vielleicht ein bisschen näher ans Fenster noch gehen? Offenbar sind Sie auf einem Mobiltelefon. Zumindest, ja, hoffen wir mal, zumindest die Leitung ist mal ein bisschen schwach. Ja,
Ich habe mich bewegt.
Ja, gut. Ja,
dass wir diesen Wohlstand, den wir haben, nicht mit dem Rest der Welt teilen möchten und besonders die Rechten oder die ganz rechts außen wie Herrn Mitsch, die betreiben einen Wohlstandschauvinismus, wo sie die Mitte, die Unterschicht in Deutschland, Europa, gegen noch weiter unten ausspielen auf der Welt. Mit der Angst, euch könnte es genauso gehen. Sie bestehen darauf, dass ein Deutscher zum Beispiel dreimal so viele Ressourcen verbrauchen kann, wie es dem Planeten zugänglich war. Weil wir hatten ja vor kurzem auch eine Sendung zum Weltüberlastungstag, dass ein Amerikaner fünfmal so viel verbrauchen kann. Das heißt, wenn die Ressourcenungleichheit so bleiben soll, soll man das doch offen sagen. Wenn man will, dass ein europäisches Leben x-fach so viel wert ist wie ein anderes Leben auf der Welt. Das heißt, wenn wir für unseren Wohlstand nachweislich die letzten Jahrzehnte x Tote in Kauf genommen haben und das weiter so bleiben soll, dass auch ob für unsere Kleidung oder sonst wo Menschen für $5 am Tag arbeiten sollen und deswegen auch keine Gesundheitsversorgung haben und extrem früh sterben, soll man sagen, dass das so bleiben soll?
Herr Bauer.
Das ist doch dann ein legitimes Argument und dann muss man halt fragen, soll man dann auch mit der Gegenreaktion leben können?
Herr Bauer,
das sollte man doch sagen. Und nicht so halbgare Sachen, ja, wir lassen ein paar rein, dann wieder nicht und so weiter.
Herr Bauer, da die Leitung nicht sehr viel besser geworden ist, wenn Sie mir erlauben, gebe ich die Frage dann doch gleich an Herrn Mitsch weiter. Ich fasse mal zusammen. Sie sagen werfen Herrn Mitsch zum Beispiel, den Sie namentlich genannt haben, einen Wohlstandschauvinismus vor, man nehme Tote in Kauf. Und Sie fragen, was wäre denn die Alternative gewesen zu dieser Flüchtlingspolitik? Soll man die Menschen ertrinken lassen? Herr Mitsch.
Also ich glaube, wir sollten mal eins gelernt haben, dass wir mit einer unkontrollierten Massenzuwanderung überhaupt nicht das demografische Problem in Deutschland lösen. Wir lösen auch kein Problem der Rente oder des Arbeitsmarktes. Das geben einfach die Zahlen nicht her, die zeigen, dass wir durch eine unkontrollierte Einwanderung eben keine qualifizierte Einwanderung bekommen, die wir dazu bräuchten. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass wir in Deutschland alle Probleme der Welt lösen können. Afrika, die Bevölkerung dort nimmt pro Jahr um etwa 25 Millionen Menschen zu. Das ist eine Zahl, die ist so groß, die könnten wir bei aller Liebe nicht in Deutschland lösen. Ich glaube schon, dass wir eine vernünftige Einwanderungspolitik brauchen, die sich am Arbeitsmarkt beispielsweise ausrichtet, die kontrolliert ist, wie das andere Länder auch haben. Das haben wir übrigens jetzt auch in den letzten Jahren geschaffen. Aber wir können nicht weiter zulassen, dass diese Sogwirkung dazu führt, dass wir eine unkontrollierte Einwanderung bekommen. Und wenn Sie fragen, die Alternative damals, wir reden jetzt über den Herbst 2015, da kamen am Anfang erst ein paar 10.000 und am Ende war es 1 Million. Ich glaube, irgendwo dazwischen liegt die vernünftige Reaktion. Ja, natürlich muss man in Notsituationen auch mal unbürokratisch helfen können. Aber man kann dann nicht über Jahre hinweg zulassen, genau wie es jetzt immer noch passiert, dass der Staat die Kontrolle über die Einwanderung völlig verliert. Es kommen immer noch 100 bis 150 bis 200.000 pro Jahr. Und das ist einfach ein Thema, was auch irgendwo mal juristisch aufgearbeitet werden sollte. Das hatten wir noch nicht besprochen. Vielleicht kommen wir da später noch mal drauf. Denn letztendlich ist es keine gesteuerte Aktion des Staates gewesen, sondern man hat letztendlich nur zugelassen, dass hier eine Einwanderung passiert, ohne zu berücksichtigen, und das ist das, was mich eigentlich am meisten bewegt, was sind die langfristigen Folgen dieser unkontrollierten Masseneinwanderung? Ja, natürlich, wir hatten vorher schon Probleme mit misslungener Integration und diese Probleme sind leider durch diese Einwanderung nur noch schlechter geworden.
Frau Amtsberg, sollte Einwanderung mehr kontrolliert, mehr gesteuert werden, wie Herr Mitsch das fordert? Und wäre das möglich?
Ja, ich habe gedacht, wir reden heute über Flüchtlingspolitik. Und das ist mir jetzt nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Wir können nicht immer springen zwischen Flüchtlingspolitik und Einwanderung. Ja? Weil das ist einfach, auch gerade
wenn es liegt um die bei Fragen, dem Thema nahe. Ne?
Ja, aber gerade wenn es um die Fragen kontrolliert und unkontrolliert geht. Wenn ein Land und wenn die Europäische Union nicht in der Lage ist, ausreichend darauf zu reagieren, wenn massenhaft Menschen aus einem Kriegsgebiet fliehen, Frauen, Kinder, junge Menschen, junge Männer, ganz egal, aber ich meine, das war ja nun eine Situation, wo wir ganz klar gesehen haben, die fliehen nicht, wie das hier auch teilweise suggeriert wird, von wegen man hilft den Falschen und so weiter, die fliehen nicht, weil es irgendwie so nicht mehr so schönes Wetter gibt in Syrien, sondern weil es da einen Krieg gab und weil die Anrainerstaaten nicht in der Lage waren, das alles alleine aufzufangen. Und das Fehlen von einer, ich sag mal, großzügigen, legalen Aufnahmepolitik hat doch überhaupt erst dazu geführt, das Fehlen eines gemeinsamen, wirklich europäischen, solidarischen Asylsystems, das eine gleiche Verteilung vorsieht innerhalb der Europäischen Union, hat zu 2015 geführt. Und dass Angela Merkel in dieser einen Nacht entschieden hat, sie will es nicht zu einer humanitären Katastrophe kommen lassen, sondern sie hilft diesen Menschen. Dass das sozusagen so wenig Rückhalt in ihrer eigenen Partei fand, ist Teil des Problems dessen, was danach passiert ist. Ja, weil es wurde eben ein Streit darüber angezettelt, statt, wie Herr Merkel ja von mir verlangt, zu Recht realistische Politik zu machen, statt auf die Herausforderungen sofort zu reagieren, in Europa dieses Thema zu lösen, was übrigens bis heute nicht passiert ist. Ja, wir haben 5 Jahre später und das Thema ist immer noch nicht gelöst und auch nicht in Sicht, dass man sich einigen kann. Da muss ich doch wirklich mal sagen, ich will das nicht illusionär machen oder hier irgendwie so eine heile Welt zeichnen. Ich sehe auch die Probleme. Das ist nicht das Thema. Ich bin Politikerin, also sage ich mir, was kann ich mit der jetzigen Situation anfangen? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, zum Beispiel bei den Sprachkursen auf dem Arbeitsmarkt, um das aufzufangen, ja, und das ist in meinen Augen eine sehr realistische Politik, dass ich damit nicht alle Spaltungslinien, die sich in unserer Gesellschaft so auftun, überwinden kann. Herr Professor Merkel, ich bin ja auch eine Frau, ja, beim Thema Gleichstellung kann ich Ihnen sagen, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Aber das entbindet uns ja nicht davon, wirklich ganz konkret an Maßnahmen zu arbeiten und Dinge zu verbessern. Und da haben wir noch so viel zu tun, ja.
Mhm. Wenn ich Herr da anschließen
ja, gerne.
Kann.
Mhm.
Legale Zuwanderungsmöglichkeiten schaffen, bin ich sofort dafür. Ich bin auch dafür, dass das großzügig gehandhabt wird.
Die haben wir ja.
Wenn man das aber tatsächlich macht, dann darf man das nicht so machen wie die Merkel-Regierung damals. Dann hätte man in die Lager in Jordanien, in der Türkei, im Libanon hineingehen müssen,
absolut.
Großzügig Familien sicher nach Europa und von mir auch aus nach Deutschland bringen können. Mhm. Aber hier hat Herr Mitsch sicherlich einen Punkt. Es war ungesteuert, unkontrolliert und wir haben den Fluchtweg extrem gefährlich gemacht. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen, natürlich müssen wir diese in Not geratenen, auf der See in Not geratenen Flüchtlinge retten. Aber wir haben auch einen Zug produziert. Und wer das nicht zur Kenntnis nimmt, macht hier tatsächlich einen Fehler. Also legale Zuwanderung großzügig handhaben, dann hat man ein gutes und legitimes Argument, strikte Kontrollen durchzuführen. Das wäre eine für die Gesellschaft und die Demokratie hochverträgliche Flüchtlingspolitik.
Bei dieser Flüchtlings- bzw. Einwanderungspolitik, ich glaube, da stimmen wir in unserer Runde alle drei überein. Herr Merkel, Sie haben großzügig gesagt.
Ja.
Das war ja jetzt eine umstrittene Politik oder ein umstrittener Begriff in der Union. Wir erinnern uns an die CSU, an Horst Seehofer, der Kanzlerin da gewaltig zugesetzt hat. Herr Mitsch, hat sich das mittlerweile erledigt? Horst Seehofer hat ja einen gewaltigen Schwenk gemacht, wenn ich das richtig sehe, in dieser Flüchtlings- bzw. Einwanderungspolitik?
Also ich glaube, das Thema ist nach wie vor nicht erledigt, weil wir nach wie vor Probleme an der Stelle haben. Es ist nach wie vor auch rechtlich betrachtet überhaupt nicht geregelt, wie wir mit dieser weiteren Einwanderung, die oft als Flüchtlingszuwanderung deklariert wird, wie wir damit umgehen. Wir haben nach wie vor das Thema, dass Artikel 16a Grundgesetz sehr umstritten ist im Zusammenhang mit Dublin. Also das Thema ist durchaus nicht geregelt, was aber geregelt ist. Wir haben mittlerweile ein meines Erachtens durchaus großzügiges Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte. Da gibt es legale Möglichkeiten. Auf der anderen Seite sind all diejenigen, die weiterhin eine Zuwanderung wollen, auch eine unkontrollierte Zuwanderung, sind damit nicht zufrieden. Wenn ich die Grünen höre, dann verstehe ich immer nur, dass wir noch mehr Zuwanderung brauchen und das halte ich für den falschen Weg. Wir müssen erst mal mit den Problemen, die wir uns da eingebrockt haben, überhaupt fertig werden.
Ganz kurz vielleicht, Frau Amtsberg, weil ein Hörer wartet in der Leitung. Weil Sie direkt angesprochen waren, vielleicht ein Satz, Ihnen wird nachgesagt, oder zumindest Herr Mitsch ist der Meinung, Sie wollten noch mehr Zuwanderung, das ist Ihre Position.
Ja, der Punkt ist, dass Herr Mitsch keine Unterscheidung macht zwischen einer Fachkräfteeinwanderung, die ein Thema ist, die ist für einen Staat natürlich völlig legitim, eine gesteuerte Zuwanderung über das Thema Fachkräfte zu machen. Das andere sind
Menschen, hat er vorhin gefordert.
Mhm. Das andere sind Menschen, die Schutz brauchen, weil sie schlichtweg in der Gegend, in der sie leben, nicht mehr leben können. Und nochmal, da geht es auch um Frauen und Kinder und es geht um die Frage, ob wir bereit sind, Menschen aus Kriegs- und Krisengebiete aufzunehmen oder nicht, ob wir bereit sind, Menschen, die auf dem Mittelmeer sonst antrinken, aufzunehmen oder nicht. Und man kann das nicht heilen mit Fachkräftezuwanderung. Tut mir leid, aber es sind zwei unterschiedliche Themen. Hier geht es um Humanität.
Herr Geißler aus Eisenach, guten Morgen.
Moin.
Ja, Sie haben uns angerufen, um was in die Diskussion anzubringen?
Also grundsätzlich erst einmal, ich finde das, was die Frau Merkel damals gesagt hat, mit wir schaffen das völlig richtig, weil wie will ich ein Volk oder auch wenn ich eine Fußballmannschaft oder sonst was anders motivieren wie mit dem Satz, wir schaffen das, wir machen das, das kriegen wir hin. Mhm. So, und das war völlig richtig. Ich bin weder ein Fan von Frau Merkel noch von der CDU oder von der CSU, aber ich fand diesen Satz völlig richtig und auch in dieser Zeit völlig richtig. So, weil erstmal müssen wir handeln, erstmal muss man anpacken und dann kann man immer noch gucken, wie kriegt man das Ganze dann hin. Das ist alles kein Thema, aber erstmal muss man es wegschaffen.
Ja. So, Herr Geißler, wir haben heute Pech ein bisschen mit den Leitungen. Machen wir es doch so. Was wollen Sie genau einbringen, damit wir Sie auch noch so weit verstehen? Was ist Ihre Forderung in diese Diskussion oder Ihr Anliegen oder Ihre Frage?
Meine Forderung ist dann immer, alles das, was später kommt, das tut die Regierung immer ganz gern ein bisschen verbocken. Weil ich sage, wenn ich mir Menschen herhole, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, die mit dem Kulturkreis, in dem wir leben, relativ wenig oder nichts zu tun haben, da muss ich denen klipp und klar von Anfang an sagen, pass mal auf, Leute, ihr seid uns herzlich willkommen, wir helfen.
Oh.
Aber ja. Eine eigene Kultur und an die müsst ihr euch an.
Herr Geißler, jetzt sind Sie immer nur noch stuckhaft zu verstehen. Aber ich gebe das mal weiter. Ich habe soweit verstanden, Sie fordern da klipp und klar Vorgaben an Einwanderer. Das ist dann offensichtlich aus Ihrer Sicht nicht so passiert. Ich hoffe, ich habe Sie da richtig verstanden und gebe das mal an Herrn Merkel weiter. Sie haben vorhin muslimische Einwanderer angesprochen, dass es da Probleme gibt mit unterschiedlichen Ansichten, etwa was Frauen angeht. Herr Merkel, hätte die Regierung da die Möglichkeit gehabt, härter durchzugreifen, beziehungsweise da strengere Auflagen zu erlassen?
Nein, das hätte sie nicht gehabt und dadurch bleibt das Problem. Wir können nicht einerseits großzügig sein und sagen, kommt zu uns und dann sagen, eure Religion gefällt uns aber nicht. Eure Position zu Frauen gefällt uns nicht. Das können wir schon sagen, aber es wird nicht übermäßig viel Wirkung zeigen. Eine offene, liberale Gesellschaft muss eben einen Pluralismus von Religionen, von Ethnien möglich machen. Aber das wird eine Gesellschaft sein, die nicht so integriert ist, wie sie in der Vergangenheit war. Und wir müssen uns endlich in der Diskussion darauf einstellen, wie können wir daraus gute Gesellschaften machen mit einem friedlichen, toleranten, wechselseitig tatsächlich bereichernden gesellschaftlichen Leben. Und das wurde tatsächlich zu wenig gemacht. Wir können nicht so stark in die Kultur der Zuwanderer oder Flüchtlinge eingreifen. Das ist nicht humanitär, das ist nicht würdig einer offenen Gesellschaft, da gibt es eindeutig Grenzen.
Um eine so offene Gesellschaft zu schaffen, Herr Mitsch, geht das mit mehr Toleranz, wie Herr Merkel vorhin gefordert hat?
Also ich glaube, wir müssen schon Regeln setzen. Wir müssen schon sehr klar sagen, was in Deutschland geht und was in Deutschland nicht geht. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir akzeptieren, dass mit dieser Einwanderungswelle auch eine gewisse Kriminalität zu uns gekommen ist, dass sich die Gesellschaft auch negativ verändert hat. Wir haben erlebt, dass beispielsweise jetzt in Deutschland das Thema Zwangsehen, Genitalverstümmelung und so weiter zugenommen haben. Das sind Themen, die können wir in Deutschland einfach nicht dulden. Und
aber dafür haben wir Gesetze.
Da gibt es ja auch Gesetze für.
Genau, aber wir wissen doch, dass wir uns mit einer unkontrollierten Einwanderung davon auch viele Probleme einhandeln. Und ich glaube, auch da muss man agieren.
Dann müssen Sie Türen zumachen. Dann ist das die Alternative, nach der alle rufen.
Ja, müssen
kontrollieren.
Wir, ja, und da müssen wir nach den Nachrichten weiter reden, denn die kommen jetzt, die unterbrechen jetzt nochmal unsere Sendung 5 Jahre. Wir schaffen das, Merkels Flüchtlingspolitik, Erfolg oder Fiasko. Unser Thema heute in Kontrovers. Und wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung heute zum Thema 5 Jahre. Wir schaffen das, Merkels Flüchtlingspolitik, Erfolg oder Fiasko. Wir wollen gleich wieder Hörer zu Wort kommen lassen. Da schreibt uns Heino Sand. Ja, vieles wurde geschafft, aber nicht wegen, sondern eher trotz der Bundesregierung. Gerettet haben die Situation Hunderttausende von Ehrenamtlichen und viele Kommunen, die zum Teil wirklich alles getan haben, um Flüchtlinge aufzunehmen. Oliver Domzalski schreibt uns, angesichts dieser Herausforderung hat Deutschland seine besten und seine schlimmsten Seiten gezeigt. Gute Organisation und ehrenamtliches Engagement auf der einen Seite, dumpfen Fremdenhass und gewissenlosen Populismus auf der anderen. Ich hoffe weiterhin, dass die bessere Seite die Oberhand behält. Und Herr Schenk ruft uns an aus der Nähe von Dresden. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo in die Runde.
Herr Schenk, die Leitung knattert schon wieder. Ich hoffe, wir verstehen Sie. Guten Morgen.
Ja, die knattert. Wir pusten mal durch.
Ja, probieren wir es mal. Vielleicht können Sie sich kurz fassen, damit wir es verstehen und dass es rüberkommt.
Ja, okay. Also ich denke auch, also der Satz, wir schaffen das, war alternativlos hinsichtlich Mitgefühl und Liebe. Und ich habe zwei Sachen zu bemerken. Der erste ist, der Reichtum in Europa ist natürlich auch aufgebaut auf Kummer und Armut anderer Kontinente. Mhm. Das sollte man immer mit bedenken. Also zu uns kommt das,
ja, das
was
hat er,
wir vielleicht selber verursacht
ja,
haben.
Den Punkt hatte der vorhergehende Hörer gerade angesprochen. Vielleicht Ihr zweiter Punkt, Herr Schenk?
Der zweite Punkt ist die Ereignisse am Wochenende in Berlin vor dem Reichstag. Und da wollte ich bemerken, also solange der Reichstag heißt, dann sollte man sich nicht wundern, dass da auch Reichstagsflaggen erscheinen. Also eigentlich sind wir eine Bundesrepublik und schön wäre es, wenn wir eine bunte Republik wären. Das heißt, jeder Ausländer ist willkommen. In der DDR, wir hatten noch die Reichsbahn und das fand ich auch immer sehr befremdlich, wenn wir mit der Reichsbahn durch unser Reich fuhren. Und ich sehe die, also ich bin ein bisschen traurig über das, was ich in Dresden sehe, wenn Ausländer in Heim, wo Stacheldraht ringsrum aufgebaut ist, wo die wohnen müssen sozusagen. Und ich finde, eine sozial-ökologische, grüne und eine reformierte sozialistische bunte Republik könnte das auch ganz gut lösen. Mhm. Das ist meine Meinung.
Danke, dann gebe ich es in die Runde. Ich glaube, Herr Merkel hat jetzt gerade gelacht, wenn ich es richtig gehört habe. Ist das noch was von gestern, dass das Reichstagsgebäude dann oft noch der Reichstag genannt wird? Lockt das noch irgendwie Rechtsradikale an? Und steht es einer bunteren Gesellschaft entgegen?
Na, zunächst, das Lachen soll sicherlich bedingt sein. Wenn man sagt Reichstag, dann da dürfe man sich nicht wundern, dass Reichstagsflaggen hier hochgezogen werden oder mitgeführt werden. Aber man muss die Kirche etwas im Dorf lassen. Das war nicht die Institution, Parlament ist hier geschädigt worden, sondern das Gebäude. Und das hat symbolische Wirkung. Die Bilder hätte es nicht geben sollen, aber es ist sozusagen nicht ein Akt, wo wir jetzt Staatstrauer zu tragen haben. Der andere Punkt erscheint mir wichtiger. Tatsächlich hat 2015 die Entscheidung die politische Kultur mit verändert. Es wurde schon in der Debatte gesagt, die AfD hätte ein solches Thema nicht in dieser Weise bekommen, wie es 2015 dann tatsächlich möglich war. Das hat den Rechtsschwenk der AfD mit bewirkt. Und die Reise nach rechts, sehen wir ja, geht weiter. Was hier positiv allerdings zu sagen ist, und wir kommen diese Woche mit unserem Populismusbarometer raus, der Zenit scheint überwunden. Es geht eher abwärts aus unterschiedlichen Gründen. Aber die politische Kultur hat sich so verändert, dass Sprachlosigkeit eingetreten ist zwischen unterschiedlichen Lagern. Das haben wir jetzt am Sonntag oder am Samstag gesehen und das haben wir 2015 folgende gesehen. Es gibt zwei große Gruppen in der Bevölkerung. Eine, die etwas, wie ich meine, naiv für die komplette Offenheit unserer Gesellschaft plädiert und eine andere, die tatsächlich fremdenfeindlich ist, rassistisch manchmal agiert. Und diese Gruppen sind auseinandergedriftet und hier hat diese Nichtentscheidung, so muss man es ja eigentlich sagen, und die Nichtpolitik und die Nichtsteuerung von 2015 eine doch bedeutsame Rolle geführt. Also wir sind heute deutlich polarisierter, als das vor 5 Jahren oder 10 Jahren der Fall gewesen ist. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Daran müssen wir arbeiten, dies zu überwinden.
Aber Sie sagen trotzdem, der Populismus schwächt sich ab.
Ja, wir haben 10.000 Menschen mit der Bertelsmann Stiftung befragt. Es trocknet etwas sehr Interessantes aus. Das ist der Populismus der Mitte. Und von hier aus sind vor allen Dingen von dem Rechtspopulismus immer mehr Personen, Menschen rekrutiert worden. Hier gehen aber populistische Einstellungen stark zurück. Fluten zum Teil zu der Union, Zum Teil sind sie sogar gegangen zu den Grünen, die am wenigsten populistische Partei bei uns ist. Also dieses Austrocknen des Populismus an der Mitte trocknet ein Rekrutierungspotenzial aus. Und da können wir eher positiv und sozusagen optimistisch in die Zukunft blicken.
Frau Lindner aus Ostfriesland ist am Telefon. Guten Morgen, Frau Lindner.
Ja, moin, Lindner hier.
Ja, Flüchtlingspolitik, Erfolg oder Fiasko?
Ich würde sagen, Frau Merkel hat es richtig getan. Und ich sage einfach, als ganz spontaner Mensch, der auch gläubig ist und wenn Not am Mann ist, dass man sagte, ja, ich helfe. Und Menschen, die das nicht verstehen, da sind einfach unzufrieden Menschen oder Menschen, die wirklich zerstören, alles zerstören möchten, es passt denen gar nichts, egal was man macht. Und ich finde, wir haben in Deutschland so gut, wirklich so gut, wenn man heute in viele andere Ländern sieht, was von Katastrophe gibt. Ich komme aus Mali und ich sehe momentan, wie mein Land in Untergrund geht. Und das ist einfach in Deutschland, wir bezahlen Steuer, aber wir kriegen im Endeffekt ganz viele Menge das Weben. Also von daher, ich denke mal, diese unzufriedenen Menschen, wenn wir uns zusammenreißen würden, dass wir alle zusammen anpackt, diese gegenseitig, vorhin hatte eine Frau das angedeutet, statt zu meckern, sondern einfach zusammen machen. Das finde ich sinnvoller, als man ständig rumnörgelt und meckert und schimpft und so weiter. Ich bin selber klar, unzufrieden in manchen Bereich von der Flüchtlingsgeschichte. Ich bin Gott sei Dank nicht hier gekommen, weil ich eine Asyl gesucht habe, sondern als eine verheiratete Frau und lebe seit 30 Jahren in Deutschland mit meinem Mann. Und haben wir 10 Jahre lang versucht, meinen Sohn irgendwie einzuladen oder mit einem Job hierher zu kriegen. Das war nicht möglich. Und das ärgert mich auch natürlich auf solche Wege, dass wir versuchen, legale Wege, und sehe trotzdem, dass andere Menschen auch aus meinem Land reinkommen. Und das ärgert mich sehr. Aber trotzdem, ich finde das so klasse. Ich bin, sag ich mal, einfach stolz, abgeholt worden als Deutsche letzten März. Wenn diese Corona-Geschichte mit der belgischen Militär. Ich habe gestanden und mich bedankt und gesagt, ich bin so froh, dass ich Deutsche bin. Mhm. Manche, die denken, die auch in andere Hautfarben haben, dürfen keine Deutsche sein. Dann für mich, die gehören nicht in diese Welt. Mhm.
Frau Lindner, ich gebe mal, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich gebe den Appell mal an Herrn Mitsch weiter. Frau Lindner sagt auch, sie als gläubiger Mensch fordert sie hier, dass man sich zusammentut. Sie betont das C. Herr Mitsch, hätte das nicht dann genau Ihre Partei sein müssen, unter christlichen Gesichtspunkten, ich sage mal so, die da sich ganz besonders großzügig zeigen müsste in der Flüchtlingspolitik?
Ja, ich glaube, dass sich Deutschland allgemein extrem großzügig gezeigt hat in der Flüchtlingspolitik. Fast die Hälfte aller Migranten oder Flüchtlinge in den letzten Jahren sind ja nach Deutschland gekommen und sind hier auch nach wie vor. Wir haben dafür sehr, sehr viel Geld ausgegeben, sehr, sehr viel Bemühungen eingesetzt und haben ja auch viel da erreicht. Und das ist ja auch großartig, ich hatte es ja am Anfang gesagt, dass es viele Beispiele dafür gibt, dass sich Menschen hier wunderbar integriert haben und auch was zur Gesellschaft beitragen. Ich glaube, letztendlich kommt es darauf an, stehen diese Menschen dann auch zu unserer Gesellschaft. Ich will aber vielleicht mal das Thema Bund ansprechen, was der Hörer vorher angesprochen hat. Ich möchte mal klar sagen, aus meiner Sicht ist eine bunte Gesellschaft zunächst mal nicht besser als eine andere Gesellschaft, sondern was wir wollen und was wir fordern müssen, ist doch eine freiheitliche und eine sichere Gesellschaft. Das heißt, wir wollen doch, dass wir mit unserer individuellen Freiheit auch in den nächsten Jahrzehnten noch leben können, hier in Deutschland. Und da passt es eben nicht, wenn wir zulassen, dass Deutschland durch eine unkontrollierte Masseneinwanderung sehr viele Menschen bekommt, die ein anderes Gesellschaftsmodell gelernt haben. Wir wollen unsere Freiheit freiheitliche und sichere Gesellschaft weiter erhalten. Und wir müssen ganz offen sehen, dass Multikulti, was der Hörer vorher gefordert hatte, doch in den meisten anderen Ländern gescheitert ist. Multikulti an sich kann kein Gesellschaftsmodell sein, sondern wir müssen an unsere Gesellschaft die Anforderungen stellen, freiheitlich und sicher muss sie sein.
Mhm. Frau Amtsberg, wie steht denn Deutschland, damit wir auch mal auf die EU zu sprechen kommen, im Vergleich zu anderen Ländern? Da Herr Merkel hat, glaube ich, vorhin mal zwischendurch bemerkt, nicht so gut. Auf der anderen Seite gibt es ja da großen Widerstand von einigen osteuropäischen Ländern, die viel restriktiver vorgehen wollen. Wie beurteilen Sie die deutsche Position im Rahmen der EU?
Boah, ja, das ist eine schwierige Frage, weil sich da natürlich auch viel verändert hat einfach in den letzten 5 Jahren, ja. Also und gerade bei den osteuropäischen Ländern ist ja, und das hat Angela Merkel ja auch mehrfach betont, ja, die gemeinsame historische Erfahrung, die zumindest der Osten Deutschlands auch mit diesen Ländern teilt, auch eine historische Erfahrung, wo es ja um viele Fragen, auch Identitätsfragen ging, die heute wieder eine Rolle spielen. Also ich glaube, das Interessante ist ja, Deutschland hat sich natürlich, großzügig gezeigt. Deutschland hat viele Menschen aufgenommen, ja. Und jetzt hat Herr Mitsch das gerade angesprochen und gesagt, so, ja, wir haben uns doch schon großzügig gezeigt. Sie sind das aber ja auch die, der das kritisiert, ja. Sie sagen ja, das war eben zu viel und so weiter.
Absolut.
Insofern hadere ich so ein bisschen mit dieser Terminologie Großzügigkeit, wenn man sie eigentlich kritisiert, ja, dann ist es ja für sie keine Großzügigkeit, sondern ein Fehler. Deshalb nochmal, ja, wir haben eine Demokratie in Deutschland und die garantiert erstmal allen Menschen, egal welcher Herkunft, Religion und so weiter, dass sie hier leben können, frei. Und zwar so, wie sie das möchten, solange sie keine anderen Minderheiten oder das Leben Einzelner beeinträchtigen, stören oder zerstören. Und deshalb, ja, wenn Sie von unkontrollierter Masseneinwanderung reden, jetzt auch im europäischen Kontext, dann aber sagen, bestimmte Religionen oder Bevölkerungsgruppen passen da aber nicht in Ihr Deutschlandbild, dann ist das in meinen Augen ein Widerspruch zu unserem Grundgesetz und es wird von mir hier an der Stelle scharf kritisiert. Dasselbe tut ja auch gerade in Osteuropa, tun ja da auch viele. Ja? Also viel an Flüchtlingsablehnung passiert ja deswegen, weil es sich zum Beispiel um Muslime handelt. Und das, finde ich, können wir nicht zulassen. Das sind Menschen in Not, da herrscht ein Krieg, die Menschen brauchen Hilfe. Und die Fragen, die sich dann anschließen, gibt es bei, weiß ich nicht, Zwangsverheiratung oder so, Probleme, die hier gesellschaftlich aufschlagen, sind wir da genug gerüstet gegen juristisch? Sind wir? Wird das genug durchgesetzt, ja? Das ist dann die zweite Frage. Und da haben wir überhaupt keine zwei Meinungen, ja? Zwangsverheiratungen sind inakzeptabel, ganz egal, wie man zur Flüchtlingspolitik steht, ja? Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen trennen. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass Deutschland, glaube ich, schon immer noch, oder das heißt Deutschland, es gibt starke Kräfte in Deutschland, die sehr damit hadern, sich an diese Gegenwartsfragen irgendwie zu gewöhnen, ja, dass wir in einer globalisierten Welt leben, wo es eben Zuwanderung gibt, wo man Menschen in Not hilft und was auch dazu führt, dass wir eben nicht mehr dieses Gesellschaftsbild haben, das Herr Mitsch vielleicht sich jetzt gerne zeichnen möchte, sondern dass wir da tatsächlich bunter sind im Sinne von, hier existieren alle Lebensrealitäten. Ja, und das ist auch gut so, weil wir sind eine Demokratie und können das auch ermöglichen.
Also ich muss Ihnen in einem Punkt, besonders in einem Punkt, entschieden widersprechen. Es gibt kein Recht im Grundgesetz, dass jeder, der hier leben möchte in Deutschland, auch hier leben kann. Es gibt aus gutem Grund auch die juristische Definition einer Bevölkerung, eines Staatsbürgers. Es gibt die Staatsgrenzen und jeder Staat auf der Welt hat für sich auch das Recht zu entscheiden, wer in diesem Staat lebt und wer nicht. Also es ist
okay,
nicht
das so. Habe ich aber nicht bestritten.
Doch, Sie hatten es aber so gesagt.
Dass die Menschen, die hier leben, ihre Freiheit auch in Anspruch nehmen können und zwar so, wie sie es wollen, solange sie niemand anderen beeinträchtigen.
Frau Amtsberg, vielleicht mal da in dem Zusammenhang die Frage, großes Ärgernis für viele ist ja, dass in Deutschland im Moment Abschiebungen so gut wie nicht umgesetzt werden. Und da gibt es ja einige, die der Meinung sind, das stört ja auch sehr die Aufnahmebereitschaft, wenn man das sieht. Das stört dann sehr viele. Wie könnte man das ändern? Kann man das überhaupt ändern? Aus Ihrer Sicht?
Also Abschiebungen, die sozusagen da deswegen passieren, fangen wir mal anders an, wenn ein Asylbewerber, eine Asylbewerberin abgelehnt wird, weil sie nicht politisch verfolgt wird, dann ist die Abschiebung ja sozusagen das Ergebnis des ganzen Prozesses. So. Und das ist natürlich auch richtig so, weil man kann, man unterwandert ja sozusagen oder höhlt ja das eigene Asylrecht aus, wenn man das dann nicht durchsetzt. Es gibt aber, und das wird in der Debatte sehr häufig verschwiegen, Menschen, die trotzdem nicht vollziehbar ausreisen oder wo die Ausreise nicht vollziehbar gemacht werden kann. Klingt jetzt komisch, sorry. Mhm. Das hat häufig bürokratische Hürden und auch Hürden, wo es um die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern geht und wo es nicht selbstverschuldet ist oder weil der Staat sozusagen nicht durchsetzungsstark ist oder so, sondern wo es ganz reale Probleme gibt, die dem entgegenstehen. Und da würde ich mir einfach mehr Sachlichkeit wünschen, ja, da nicht immer wieder sozusagen das Damoklesschwert drüber zu hängen, dieser Staat funktioniert irgendwie nicht, weil das stimmt nicht. Ja,
es
stimmt
auch nicht, dass dieser
Land, dieses Land hier nicht in der Lage ist, mit den derzeitigen Herausforderungen umzugehen. Ich glaube, dass die Politik eher stört an der Stelle.
Machen wir es doch mal ganz konkret, das Thema der Abschiebungen. Ein Mensch kann nicht abgeschoben werden, wenn zum Beispiel seine Identität nicht klar feststellbar ist, weil man nicht weiß, was für ein Staatsbürger er ist. Jetzt kommen die meisten Einwanderer nach wie vor ohne nachvollziehbare Identität. Und die kommen nach Deutschland rein, aber letztendlich können sie nicht mehr abgeschoben werden, auch wenn sie mehrfach Straftäter zum Beispiel geworden sind, auch wenn ihr Asylantrag abgelehnt ist, auch wenn die Duldung durch ist. Sie können nicht mehr abgelehnt werden, genau deshalb, weil ihre Identität nicht klar feststellbar ist. Sie konnten aber einreisen ohne feststellbare Identität. Und genau das ist ein Problem. Und deshalb sage ich, Einwanderung muss kontrolliert erfolgen.
Ja, dann machen Sie es sich, dann nehmen Sie diesen Schritt auch sozusagen und sorgen Sie dafür, dass wir anfangen, den Familiennachzug wieder zu ermöglichen, dass wir große Kontingente, Resettlement und andere.
Zehntausende pro Jahr.
Den gibt es eingeschränkt. Und für viele Menschen ist das hier eben Lebensrealität, dass ein Teil der Familie, und zwar, da rede ich jetzt nicht nur von irgendwie Großeltern oder so, ja, sondern wirklich Kernfamilie, über drei Länder verteilt sind. Und das Problem, warum das nicht gelöst werden kann, ist diese Regelung zum Familiennachzug, wie diese Bundesregierung. Ja, sie beschlossen hat.
Herr Merkel, Sie haben vorhin an einer Stelle gesagt, andere Länder betreiben da eine bessere Flüchtlingspolitik als Deutschland. Ich will Sie aber fragen, so im Rahmen der EU, ist das nicht Tatsache, dass die Bundesregierung mittlerweile längst auch auf diesen Kurs eingeschwenkt ist, den sie lange kritisiert hat, diesen Abschottungskurs, der von osteuropäischen Staaten da betrieben wurde? Mittlerweile, so hat man auch den Eindruck, ist man doch heilfroh, dass Ungarn da einen Grenzzaun, eine Mauer gebaut hat und andere Staaten dem folgen. Man hat das Türkei-Abkommen geschlossen. Also hat sich da diese deutsche Flüchtlingspolitik, diese Einwanderungspolitik nicht ohnehin schon grundsätzlich geändert und ist viel restriktiver geworden?
Der Meinung bin ich. Wir schaffen das, war nicht nur gemünzt darauf, dass großzügig Finanzhilfen, Strukturhilfen in der Integrationspolitik in Einsatz gebracht worden ist, sondern das war, dass wir die Grenzen schließen. Und das hat die ganze große Koalition mitgemacht, im Übrigen auch die Sozialdemokratie, die andere Debatten durchaus geführt hat. Da gab es ein Auseinanderklaffen etwa der realen Politik, die hieß Schließung, 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 relativ stark. Da kommen noch 150.000 pro Jahr in das Land. Das zeigt aber auch, dass man ein neues Realitätsbewusstsein gewonnen hat. Das zeigt, dass der Staat handeln muss, denn eine der großen Probleme war, und das ist heute in der Gesellschaft noch sichtbar, eine der großen Probleme war, dass der Staat sich hinstellt und sagt, wir können gar nicht anders. Wir können die Grenzen nicht schließen. Corona hat gezeigt, wie schnell wir die Grenzen geschlossen hat, übrigens gegen europäische Gesetze. Also wir hätten sie schließen können. Und wenn ein Staat sagt, Asyl kennt keine Obergrenze, wir können nicht handeln, dann sagt er, wir sind als Staat ohnmächtig. Eine ganz völlig unmögliche Position in einer Demokratie, die auch einen starken, handlungsfähigen Staat braucht. Und das ist eine der sozusagen negativen Fallouts, der negativen Konsequenzen aus dieser Phase, und die hat dazu beigetragen, dass das rechte Lager sich bei uns gestärkt hat. Also eine Demokratie braucht einen handlungsfähigen Staat, und man hat das eher klammheimlich dann in den Folgejahren gemacht und hat immer noch einen großen offenen Humanitätsdiskurs geführt. Hier würde ich mir mehr Ehrlichkeit wünschen.
Vielleicht darf ich einen wesentlichen Punkt da ergänzen, was ich eigentlich sehr spannend fand, ist, dass über diese Grenzöffnung oder diese Ausnahmeregelung oder mal anders sagen, Überdehnung des Rechts nie im Parlament gesprochen wurde. Das war nie ein Beschluss des Deutschen Bundestags, des vom Volk gewählten Souveräns eigentlich, dass diese Aushöhlung des, des Artikel 16a so umgesetzt wurde.
Ist dann jetzt Merkel oder die den
Angela.
Ja, sorry. Nein, Sie meinen aber den Schritt, diese Menschen herzuholen, oder?
Dass es da keine breite Debatte im Parlament bzw. einen Beschluss
gab. Es gab da nie einen Beschluss dazu.
Das bringt uns vielleicht an den Ausgangspunkt unserer Diskussion wieder zurück. Ist das mit Corona jetzt ähnlich, dass die Menschen das wieder ähnlich empfinden, dass man da telefoniert sich die Bundeskanzlerin mit Ministerpräsidenten zusammen, dann gibt es diese Beschlüsse, die zumindest einigen ein ganz großer Dorn im Auge sind. Haben wir da wieder Parallelen? Herr Mitsch, vielleicht noch kurz?
Ja, sicherlich. Ich hatte das ja vorhin schon angedeutet. Wir müssen aufpassen, dass wir diese berechtigten Bedenken nicht jetzt pauschal verurteilen und stigmatisieren. Aber vor allen Dingen müssen wir aufpassen, dass wir in diesen Ausnahmezustand, den wir jetzt haben, dass wir den auch möglichst bald wieder verlassen. Dass nämlich eben nicht die Exekutive, dass die Regierung nach wie vor die mehrheitliche Verantwortung übernimmt, sondern dass der Bundestag, der im Moment ja da weitgehend außen vor ist, dass der wieder die Gesetzgebung bekommt. Wir bewegen uns ja in einer Art Ausnahmezustand im Moment und das kann nicht die Regel sein. Das muss schnellstmöglichst gehen, dass der Bundestag als gewählte Volksvertretung wieder die Gesetzgebung übernimmt.
Frau Amtsberg, sehen Sie das auch, das Problem?
Ja, es ist halt einfach wieder mal sachlich falsch. Wir haben das rauf und runter diskutiert. Der Europäische Gerichtshof hat diese Frage bewertet. Er hat dazu geurteilt und hat gesagt, dass Angela Merkel in dieser Situation zu Recht von ihrem Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht hat. Ja, Selbsteintrittsrecht, da geht es überhaupt nicht um das Grundgesetz, sondern um europäische Gesetzgebung. Und das Recht hatte sie eben, das zu tun. Und deshalb, man braucht natürlich keinen Bundestagsbeschluss für die Umsetzung geltenden Rechts. Ja, ich finde es trotzdem richtig, darüber immer zu diskutieren. Ja, und so, aber das ist nicht der Punkt.
Aber Corona.
Nein, ich habe jetzt Bezug genommen auf diese, ja. Weil das, nee, ich finde das schon wichtig. Genauso wie natürlich jetzt auch viel im exekutiven Handeln getan wird, ja, gefällt mir auch als Abgeordnete nicht immer. Und ich würde immer sagen, je breiter man in so einer Situation das auf die Füße stellen kann, ja, also Parlament, Exekutive und gerne auch die Zivilgesellschaft, desto nachhaltiger sind natürlich Beschlüsse, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber zu der Frage Angela Merkel 2015, sie hat nichts Unrechtes getan und deshalb braucht es auch seinen Bundesrechtler.
Aber ganz anders, auch führende Verfassungsrechtler
sehen das anders. Ja, da haben wir noch kein Urteil
zu gesehen. Frau Amtsberg, doch noch mal ganz kurz.
Ja, das wollte ich sagen, Herr Merkel, noch ganz kurz dazu.
Wenn Sie sagen, je breiter man aufgestellt ist bei solchen Beschlüssen im Parlament, umso besser. Ich muss bei aller Sympathie an den Grünen kritisieren, dass sie vergessen haben, dass sie Opposition sind und dass Opposition eine Funktion hat, nämlich die Regierung zu kontrollieren, alternative Politik vorzuschlagen, zu debattieren. Das Parlament war eine relativ ohnmächtige Institution jetzt in der Corona-Krise, hat einen außerparlamentarischen Raum für den Protest geöffnet und das hängt damit zusammen, dass Opposition, parlamentarische Opposition der AfD überlassen wurde.
Ich meinte mit breit aufgestellt, aber tatsächlich exekutive Parlament, Zivilgesellschaft, nicht nur im Parlament.
Ich sehe, wir könnten da noch lange weiter diskutieren, bedanke mich jetzt aber schon mal ganz herzlich für diese lebhaften Stellungnahmen. Heute zu unserem Thema. 5 Jahre, wir schaffen das, Merkels Flüchtlingspolitik, Erfolg oder Fiasko. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Luisa Amtsberg von den Grünen, beim Demokratieforscher Wolfgang Merkel und beim Vorsitzenden der Werteunion Alexander Mitsch. Das war kontrovers, am Mikrofon verabschiedet sich Martin Sagatta.